Am 21. Januar jährt sich zum 150. Mal der Geburtstag von Ludwig Thoma. Hören Sie aus diesem Anlass eine Sendung von Thomas Grasberger, die kritische Würdigung einer Dichterfreundschaft. Bayerische Traumpaare, Ludwig Ganghofer und Ludwig Thoma.
Er schied von uns, kein Händedruck, kein Wort, das lang in uns erinnernd Nachhall fände, gab uns den Abschied. Schweigend ging er fort. Aus heute ward ein Gestern ohne Ende.
Als dieses anrührende Gedicht im Steinmetzsaal von Tegernsee verlesen wird, da ist der berühmte Ludwig Ganghofer schon mehr als 3 Wochen tot. Verstorben im Alter von 65 Jahren, am 24. Juli 1920 in seiner Villa am Tegernsee. Thrombose hieß es lapidar. Dabei sei er gar nicht richtig krank gewesen, der Ganghofer, munkeln die Leute. Vielmehr sei der Dichter an gebrochenem Herzen gestorben. Wegen seines geliebten deutschen Vaterlandes, das im großen Weltenbrand die Schmach der Niederlage erfahren hat. Aber was wissen schon die Leute? Nur einer weiß, wie es dem Ludwigl am Ende zumute gewesen ist. Wie sehr ihm der beißende Spott seiner Kritiker zugesetzt hat. Ihm hat der Ganghofer zu Lebzeiten sein Herz ausgeschüttet.
Dir kann ich ja sagen, was ich vor den meinen noch immer verschweige. Die Erregungen und Kränkungen der letzten Zeit haben mir einen so schweren Herzklaps verursacht, dass mir die Einsamkeit und Ruhe das Allernötigste sind.
Empfänger dieser Zeilen vom 17. Januar 1917 ist der Schriftsteller Ludwig Thoma. Er ist es auch, der das Gedicht für die Gedächtnisfeier im Tegernseer Steinmetzsaal verfasst hat.
Er lebt der Heimat, die ihn stets beglückte, die er mit seinen Werken dauernd schmückte. Er lebt dem Volke, das er heiß geliebt und das ihm dankbar treu und Treue gibt.
Treu um Treue. 18 Jahre lang sind Ludwig Ganghofer und Ludwig Thoma eng befreundet gewesen. Es war eine Männerfreundschaft der besonderen Art, getragen von der Liebe zur Literatur, zu den Bergen und zur Jagd in all ihren Facetten. Ludwig Ganghofer, der 12 Jahre ältere, ist fast schon 50, als ihm Ludwig Thoma 1902 über den Weg läuft. Und er ist bereits eine Legende. Der Ganghofer. Verfasser vielgelesener Heimat-, Geschichts- und Hochlandromane. Wo Ganghofer auftaucht, da steht er im Mittelpunkt. Und wenn er in seine mundäne Münchner Stadtwohnung lädt oder auf sein Schloss Hubertus im Tiroler Gaistal vorm Wettersteingebirge, dann kommen die meisten gern. Hugo von Hoffmannsthal, Leo Slezak, Ricarda Huch, Franz von Stuck, Arnold Böcklin. Gar nicht zu reden von Franz von Defregger, Friedrich August von Kaulbach oder Rainer Maria Rilke, der stets nur vom Meister Ganghofer spricht.
Auch Ludwig Thoma kommt gern, jener spöttelnde Thoma, der gerade als Autor auf sich aufmerksam macht. Als wortgewaltiger Zeitkritiker beim Simplicissimus lästert der gelernte Rechtsanwalt über Gott und die Welt, über Scheinmoral und falsche Autoritäten. Thoma ist zu der Zeit ein bayerischer Linksliberaler, der freche Bücher schreibt. Er wird zwar nie solche Verkaufszahlen erreichen wie der Bestsellerautor Ganghofer, aber er feiert 1901 und 1902 erste große Erfolge mit seinen Bühnenstücken »Die Medaille« und »Die Lokalbahn«. Er schreibt viel, reist viel, aber wirklich glücklich ist er nicht. Ein seltsames Gefühl der Gleichgültigkeit und Verlassenheit beschleicht den Enddreißiger in jenen Jahren, bis er 2 Freunde fürs Leben trifft. Ignatius Taschner und eben Ludwig Ganghofer. Mit beiden verbindet Thoma eine große Leidenschaft, die Jagd im Hochgebirge.
Kapitel 1: Die Geburt einer Männerfreundschaft aus dem Lauf des Gewehres.
Ludwig Thoma, das 5. Kind eines Försters, verbringt die ersten Lebensjahre in der Vorderis nahe der Tiroler Grenze. 7 Jahre ist der Bub alt, als der Vater stirbt. Er bekommt einen Vormund, will Förster werden wie sein Vater. Das Studium der Forstwissenschaft bricht er zwar schnell ab, die Liebe zum Wald und zu den Bergen aber bleibt. Denn dort kehrt Thoma immer wieder ein in das Paradies seiner Kindheit, blüht auf, findet innerliche Ruhe und Freude. Mit der Bix in den Bergen herumsteigen, Tag für Tag Jagd und nichts wie Jagd. Was für ein Leben. Geschwitzt wie eine Sau, gefroren wie ein Hund und trotzdem ist es einfach nur schön. Wie im Märchen, schreibt Ludwig Thoma.
An Herrn Dr. Ludwig Ganghofer, Ehrwald, 27. August 1903. Gestern schoss ich im Koppen einen Mordshirsch, 204 Pfund schwer, zurückgesetzter Sechser. Ich habe eine solche Freude, dass ich mir fast vorkomme wie ein glücklicher Bräutigam. Oder noch feiner, mir ist die schöne Kinderzeit in der lieben Vorderis lebendig geworden, als ich den Prachtkerl im Bergwald vor mir liegen sah. Das war eine Premiere, mir schon tausendmal lieber als die bestgelungene hinter den stickigen Kulissen unter geschminkten Gesichterschneidern, reckte Hofschauspielern. Und das danke ich Ihnen und vergesse es nie.
Thoma, der Jüngere, entdeckt den Naturburschen in sich und in Ganghofer den väterlichen Freund, mit dem er nicht nur die Jagdleidenschaft teilt, sondern auch den Beruf des Schreibens. Bald ist das förmliche Sie passé. In der neuen Wahlverwandtschaft ludwigelt es in zahlreichen Briefen munter hin und her.
Lieber Ludwigl, in Lenggries und Jachenau ist es Brauch, ein Namenstagskind kräftig am Halse zu würgen und beim Schütteln ihm alles Gute zu wünschen. Diese Zeremonie ist durch die Distanz vereitelt.
Die Männerfreundschaft wird schnell enger. Schließlich kannten sich ja die Familien schon lange vor der ersten Begegnung der beiden. Ganghofers Vater diente als Forstaktuar in Kaufbeuren bei Ludwig Thomas Großvater.
Kapitel 2: Bambi und der kapitale Bock.
Im Frühjahr 1905 bekommt Thoma für einen Vorabdruck seines Romans Andreas Föst 12.000 Mark. Deshalb gibt er am 6. Mai in seiner Münchner Stadtwohnung ein Fest. Verleger Albert Langen ist natürlich auch geladen und der bringt ein Berliner Ehepaar mit, David Georg Schulz und seine Frau Marietta Di Rigardo. Die beiden betreiben an der Spree das Kabarett-Poetenbänkel im 7. Himmel. Und im 7. Himmel ist auch Ludwig Thoma, wegen der dunkelhäutigen Marietta. Thoma, der gern den zivilisationsmüden Naturburschen markiert, schätzt schon immer auch die Reize der Jagd im urbanen Raum. Insbesondere, wenn sich das unschuldige Rehlein mit den braunen Augen als gar so liebreizend erweist. Jedenfalls verschaut sich Thoma in die exotische Tänzerin mit den philippinisch-spanischen Wurzeln. Und bald sollte es Gelegenheit zu neuerlicher Pirsch geben. Thoma organisiert nämlich für seinen Jagdfreund Ganghofer zum 50. ein Geburtstagsschießen. Der Julisonntag im Jahr 1905 beginnt beim Six-Bauern in Finsterwald mit einer Tagreveille, einem Weckruf. Höhepunkt des sommerlichen Treibens ist ein Waldfest. 70 Bergschützen warten auf. Zahlreiche Mitarbeiter vom Simplicissimus sind dabei und natürlich die persönlichen Freunde Ganghofers. Anwesend ist auch das Ehepaar aus Berlin, David Georg Schulz und Marietta Di Rigardo. Das Ganghofer Geburtstagsschießen wird ein voller Erfolg. Ein Wetter wie Seide, beste Stimmung zwischen Künstlerlaune und Bauernfröhlichkeit. Viel Lachen und Fingerschnackeln und jede Menge Volltreffer, jubelt Thoma, der offenbar bei der 25-jährigen Marietta landen kann. Zwei Wochen nach dem Fest schreibt Thoma an Ganghofer:
Lieber Ludwig, ich will dir beichten. Zuerst, ich mache keinen dummen Streich, jetzt nicht. Sie wird mit ihrem Manne friedlich nach Berlin fahren und wenn sie kann, so sein wie zuerst. Und wenn ich kann, Ludwig, nehme ich den Kopf in die Hände und sage mir, dass ein Glück mit einem lieben Kinderlächeln an mir vorübergegangen ist und mich grüßte, bevor ich anfing, alt zu werden und noch einsamer, als ich war.
Ganghofer wird zum Beichtvater widerwillen. Nun ist es durchaus nicht so, dass der 50-Jährige kein Verständnis hätte für die hormonellen Schübe seines jüngeren Freundes. Im Dankesbrief für das Geburtstagsschießen schreibt er:
Ich möchte Frau Marietta tanzen sehen, um wieder etwas Streckkraft in die Gelenke zu bekommen, oder auf einen Gamsbock pirschen. Das ist nämlich ebenso erhebend wie das Wohlgefallen an einem schönen Weib, besonders wenn's hoch hinaufgeht.
Dennoch bleibt der Familienvater Ganghofer skeptisch. Marietta ist schön, aber verheiratet. Und Tänzerin ist sie obendrein. Also Finger weg. Genau aber das wollte der verliebte Thoma nicht hören. Er habe kein Problem damit, dass Marietta Tänzerin ist.
Ludwig Thoma schlägt jeden guten Rat in den Wind, denn er will die schöne Marietta ganz für sich haben. Die Legitimierung ist nur mehr Zeitfrage, schreibt er am 6. August. Wenn die Ehe nicht hierzulande geht, dann fahre ich nach England. Und mit dem Stolz des Jägers berichtet er Ganghofer triumphierend von seiner Beute.
Marion ist noch bedeutend schwärzer geworden und hat jetzt die Bronzefarbe glücklich hinter sich, um ins Mulattische überzugehen. Es steht ihr aber gut. Wenn wir Tennis spielen, ist immer große Gesellschaft aus Tegernsee da. Ich glaube, das Viehzeugs fährt eigens herüber, um Marion anzuglotzen und sich die Frau zu zeigen, die mit dem Thoma durchging. Das Publikum ist meist weiblich und schnattert und flüstert am Tenniszaun und ist glücklich, dass es auf dem Lande auch was zum Klatschen gibt.
Das verbotene Glück ist nicht mehr aufzuhalten. Am 8. September 1905 holt Thoma seine Marietta in Berlin ab und reist mit ihr nach Wien. Ihren Mann Georg David Schulz hat sie heimlich verlassen. Thoma wird dem gehörnten Schulz immer wieder Geld überweisen. 15.000 Mark insgesamt. Das Plazett Ganghofers ist freilich nicht so leicht zu bekommen. Aber Thoma drängt dem Freund die Rolle der moralischen Autorität, die ihn freisprechen soll, förmlich auf.
Wie ich mich freue, bald bei dir zu sein, jetzt nach unserem Briefwechsel und mit der Gewissheit, dir etwas zu gelten, das kann ich dir nicht ausführlich schreiben. Den Gruß an Frau Marietta bestelle ich und ich danke dir tausendmal dafür, dass du ihn mir aufgegeben hast.
Ganghofer akzeptiert den unkonventionellen Liebesraub seines Jagdfreundes, wohl oder übel. Skeptisch bleibt er dennoch, trotz Liebestaumel, Trauung und italienischer Hochzeitsreise.
So süß und quellend die Stunden der Freude sind, es kommen doch auch Tage und Jahre, denen man mit ruhiger Hand die Wogen glätten muss, damit sich auf ihnen nicht die Steine der Bitterkeit häufen.
Thoma hingegen wähnt sich im Eheglück, ist auch beruflich recht erfolgreich und bezieht 1908 das neu errichtete Bauernhaus auf der Tuften in Tegernsee. Der stolze Landwirt hält sich 3 Kühe und ein Kalb und eine Wiese kauft er auch noch dazu.
Dann kann ich sagen, dass ich den schönsten Besitz im ganzen Bezirke habe. Ringsum kein Feind, das heißt kein Nachbar.
Doch diese Isolation belastet Thomas' junge Ehefrau. Das Naturwesen mit dem Kinderlächeln widersetzt sich der Domestizierung. Thoma nennt sie längst nicht mehr Marietta, sondern gutbürgerlich Marion. Manchmal ruft er sie auch Kätzchen. Aber dieses Kätzchen wird zur Tigerin, die Krallen zeigt und ob der oberbayerischen Käfighaltung bald unruhig wird. Gemeinsame Kinder bleiben aus und Marion fängt an, sich zu langweilen. Sie reist viel, ist in Rissersee oder in Kitzbühel beim Skifahren, während Ludwig Thoma am Tegernsee arbeitet oder auf der Jagd durch die Wälder streift. Die beiden gehen getrennte Wege und bald tauchen Gerüchte auf. Am 22. Juni 1910 schreibt Thoma nach Oberbozen, wo sich Marion zur Kur aufhält:
Schaumuckel. Geglaubt habe ich nichts Schlechtes, aber herzlich wehe tut es mir, dass Leute dreckige Füße in unser Haus tragen dürfen.
Was genau geschehen ist, wissen wir nicht. Aber die Gerüchte häufen sich und mit ihnen die Zweifel an der ehelichen Treue Marions. Es waren wohl mehrere Seitensprünge ihrerseits. Thoma ist verzweifelt. Er will sich wegen der Seitensprung-Affäre sogar in das Abenteuer eines Duells stürzen. Aber Ganghofer rettet ihn vor dieser Dummheit und schreibt im August 1910 ein Protokoll, wonach Thoma nicht zum Duell mit einem gewissen Herrn Engelhardt anzutreten braucht.
Nach Klarstellung des Sachverhalts entscheide ich als Vertreter des Herrn Dr. Ludwig Thoma, dass Herr U. Engelhardt ein unwürdiger Gegner ist, von welchem ritterliche Genugtuung nicht gefordert werden kann, weil er nicht die männlichen Qualitäten besitzt, welche nötig sind, um ritterliche Genugtuung geben zu können.
Der sogenannte Ehrenhandel ist damit aus der Welt. Aber Ganghofer rät zur Trennung. Thoma zögert, Marion taktiert. Die Männerfreundschaft Thoma Ganghofer leidet kräftig unter der Affäre und droht sogar zu zerbrechen.
Kapitel 3: Die Mordshirschen.
Ludwig Thomas Ehe wird 1911 geschieden. Mit Marion bleibt er noch lange befreundet. Und auch die Männerfreundschaft übersteht schließlich das Drama. Literarische Dispute können die Beziehung der beiden Dichter ebenfalls nicht nachhaltig stören. Selbst wenn Thoma, der klobige Mann mit dem Kneifer auf dem zerhackten, bösartigen Mopsgesicht, so hat ihn Leon Feuchtwanger in seinem Roman Erfolg als Dr. Lorenz Matthäi karikiert, wieder einmal gereizt gegen alle Welt ist.
Ludwig, du musst dir eins merken. Von 10 Wörtern, die dir im Kopf herumgehen, darfst du nur eines verwenden. Und wie viel verwendest du? 11.
Es liegen literarische Welten zwischen den beiden. Und in der Politik? Einerseits Thoma, der Kritiker des Wilhelminismus, andererseits Ganghofer, der Lieblingsautor des Kaisers. Ganz so holzschnittartig kann man es wohl nicht sehen. Ganghofer ist in vielen Fragen liberaler, als man heute denkt. Und Thoma weist lange vor dem Ersten Weltkrieg schon höchst konservative bis reaktionäre Züge auf. Aber im Jahr 1908, da verflucht Thoma noch die patriotische Hurra- und Kriegsstimmung seiner Landsleute.
Wie kann man mit der Möglichkeit des Krieges spielen, nur um daran eine patriotische Sensation zu haben?
Thoma ist damals noch kein Freund des Säbelrasselns. Wenige Jahre später sieht die Sache anders aus. Der Hurra-Patriotismus am Vorabend des Weltkriegs hat nicht nur Ganghofer, sondern auch Thoma angesteckt. Voll glühendem Nationalismus sind die beiden.
Der schöne, klare Brunnen, solch unverwüstlicher Heiterkeit am Rande des immer harrenden Grabes, kann nur aus dem kraftschenkenden Bewusstsein redlichster Pflichterfüllung strömen.
Unverwüstlich heiter schreibt Ludwig Ganghofer Lobgesänge auf den Kaiser und erbauliche Geschichten aus den Schützengräben. Es ist ein gutes Geschäft für ihn. Er veranstaltet Lesungen, für die er bis zu 1500 Mark bekommt. Pro Auftritt. So viel verdient ein Arbeiter damals im Jahr. Der Spott vieler Zeitgenossen ist ihm jedoch auch sicher. Karl Kraus zeichnet in »Die letzten Tage der Menschheit« ein böses Bild des kaiserhörigen Heimatdichters. Und die satirische Zeitschrift Simplicissimus lästert: »Ganghofer an der Front, die Schlacht kann beginnen.«
Zum glühenden Patrioten ist mittlerweile aber ja auch der einstige Staats- und Kaiserkritiker Thoma geworden. Freiwillig meldet er sich 1915 als Sanitäter, kommt nach Galizien an die Ostfront, wo er Verwundete transportiert. Dabei würde er gern selbst zur Waffe greifen, weshalb er im Juni 1915 an Ganghofer appelliert:
Erlass doch einen Aufruf. Bildung eines Scharfschützenkorps gegen Italien. Verwendung in den Tiroler Alpen. Ich melde mich gleich bei dir in aller Form an. Herrgott, Ludwigl, wenn ich das mit dir erleben dürfte, das Leben wäre noch mal so schön und das Sterben nicht schwer.
Zum Sterben reicht's nicht ganz, als Thoma schwer an der Ruhr erkrankt. Für den Krieg ist er damit untauglich, nicht jedoch für einen kompromisslosen Siegfrieden. So lautet nämlich die Parole der Deutschen Vaterlandspartei, der Thoma im Juli 1917 beitritt.
Auch Ludwig Ganghofer dichtet fleißig weiter seine Durchhaltelyrik bis zum bitteren Kriegsende.
Kapitel 4: Traurige Hirschen.
Der Krieg geht verloren. Und aus der bayerischen Dichterfreundschaft Ganghofer-Thoma wird eine Notgemeinschaft verbitterter Patrioten. Sie ziehen sich zurück aus einer Welt, die ihnen nur noch als Narrenhaus erscheint. Nicht einmal mehr die Jagd bietet Trost in jenen revolutionären Jahren. Ganghofer, gesundheitlich angeschlagen, erholt sich nur langsam. Er schreibt wieder, ist sogar recht erfolgreich. Sein letztes Werk widmet er König Ludwig III., das Land der Bayern in Farbenfotografie.
Weitgehend grau erscheint das Leben hingegen dem jüngeren Ludwig Thoma. Er wird von Depressionen heimgesucht. Mühsam baut ihn Ganghofer wieder auf. Stundenlang segeln die beiden auf dem Tegernsee und reden immer und immer wieder über den Krieg und wie alles so kommen konnte. Es ist eine traurige Welt. Thoma ist obendrein unglücklich verliebt in Maidi Liebermann, die er 1904 kennengelernt hat. Damals sei er zu schüchtern gewesen, habe sich nicht getraut. Jetzt hat er sie wieder getroffen, aber sie ist verheiratet. Thomas Werben um Maidi bleibt zeitlebens vergeblich. Dem Freund Ganghofer klagt er 1918:
Es ist kein schöner Blick auf diese 13 Jahre zurück. Und nach vorwärts sehe ich bloß eine Mauer.
Viel später erst, 1989 nämlich, wird sich herausstellen, dass das eine Mauer des Hasses gewesen ist. Ludwig Thoma schreibt in den Jahren 1920-21 anonym zahlreiche Beiträge für den Miesbacher Anzeiger. Es sind bösartige Schmähschriften, antisemitisch und demokratiefeindlich.
Das ist das allerletzte Kapitel dieser Männerfreundschaft. Thoma kann Ganghofer überzeugen, aufs Land zu ziehen. Ganghofer baut am Tegernsee ein schönes, großes Haus in der Nähe des Freundes. Abends trifft man sich in der alten Überfahrt zu gemütlichen Tarockrunden. Aber viel Zeit bleibt nicht mehr. Die letzten Trümpfe sind verteilt. Als Ganghofer 1920 das neue Haus beziehen kann, geht es schon bergab mit ihm. »Ich bin so glücklich«, sagt der 65-Jährige noch, bevor er am späten Nachmittag des 24. Juli 1920 stirbt. Zwei Tage nach Ganghofers Tod veröffentlicht die sozialdemokratische Münchner Post einen Nachruf, der den Lieblingsschriftsteller des verflossenen Kaisers als biederen, gemütlichen Volksschriftsteller alten Geschmacks darstellt. Auch ein bisserl Antisemit war Ganghofer, heißt es in dem Artikel.
Es vergeht keine Woche, da erscheint im Miesbacher Anzeiger eine böse Replik, die diesem Provinzblatt eine Beleidigungsklage einbringen wird. Autor der antisemitischen Zeilen, die sich gegen die Münchner Post richten, ist Ludwig Thoma aus Tegernsee.
Diese Zeitung hat es fertiggebracht, dem toten Dichter Ludwig Ganghofer eine Schmähung ins offene Grab nachzugeifern. Wir wussten es schon vorher, dass der Itzig am Altheimer Eck das Werk des bayerischen Volksdichters Ludwig Ganghofer nicht würdigen kann. Wir wollen das gar nicht, denn dazu ist der Dichter, der zu uns gehört, zu heimatlich, zu wertvoll und zu deutsch.
Es war nicht der einzige Hetzartikel des Antisemiten Thoma. Ein Mitgliedsantrag für die gerade entstehende Nazi-Partei bleibt unausgefüllt, was wohl nur der Gnade des frühen Todes zu verdanken ist. Ludwig Thoma stirbt, ein gutes Jahr nach Ganghofer, am 26. August 1921 an Magenkrebs. Er wird auf dem Gemeindefriedhof von St. Laurentius in Rottach-Egern beerdigt, direkt neben seinem alten Freund. Die Grabstelle hatte sich Thoma kurz nach der Ganghofer-Beerdigung reservieren lassen.
Bayerische Traumpaare, Ludwig Ganghofer und Ludwig Thoma. In der Reihe Land und Leute hörten Sie eine Sendung von Thomas Grasberger, die es unter bayern2.de auch zum Nachhören und Herunterladen gibt. Es sprachen Christian Baumann, Ruth Geiersberger, Gerd Antoff, Robert Josef Bartel und Heinz Peter. Ton und Technik Fabian Zweck. Redaktion und Regie Gabriele Förg. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2010.